Ja, das ist ja, sind jetzt die Bilder für die Kindergeschichte. Und da gibt es noch eine Präsentation. Genau, richtig, vielen Dank. Also eine Schafherde auf einer Weide. Sie grast friedlich auf einer hügeligen Graslandschaft, wie wir sehen können. Im Hintergrund ragen Berge in den Himmel. Die Morgensonne erhebt sich hinter dem Horizont und spendet Wärme. Der Tau schmilzt und feuchtet die Erde. Die Vögel stimmen ein Morgenlied an und ein frischer Wind trägt es fort. Ein idyllisches Bild, das sich da gerade so romantisch auftut. Aber gut, dass der Hirte da ist, denn die Schafe sind sehr ängstliche Tiere und wenn irgendwas sie stört, laufen sie irgendwo hin. Und wenn der Hirte dann näher kommt, stellt er sich einfach auf seinen Stab, die Schafe beruhigen sich und machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Liebe Gemeinde und liebe Kinder, wir kennen dieses Bild eines Hirten und insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Psalm 23. Dieser Psalm ist ein Gebet von König David. David schaut auf sein Leben und stellt voller Staunen fest, wie gütig Gott für ihn gesorgt hat, auch in Zeiten der Not. Und ich lade uns ein, diesen Psalm zunächst einmal zusammen durchzulesen. Ich, wer eine Bibel hat, kann die Bibel mit aufschlagen und mitlesen. Psalm 23. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der Herr segne uns beim Nachdenken über sein Wort. In diesem Psalm zeigt David sein tiefes Vertrauen zu Gott. Zum einen mit dem Bild eines fürsorglichen Hirten und zum anderen mit dem Bild eines freundlichen und liebevollen Gastgebers. Und beide Bilder wollen eines vermitteln, und das ist auch das Ziel des Psalms, nämlich, dass ich und ein jeder Einzelne von uns hier uns von ganzem Herzen Gott anvertrauen dürfen. Liebe Gemeinde und liebe Freunde, sind wir niedergeschlagen? Sind wir mutlos? Dieser Psalm will uns heute neuen Mut schenken, Gott zu vertrauen. David beginnt mit den uns sehr bekannten Worten, diesem Psalm: Der Herr ist mein Hirte. In diesem ersten Vers bringt David etwas Entscheidendes zum Ausdruck. Er erlebt Gott wie einen guten Hirten, der für ihn sorgt. Er, David, ist das Schaf, und Gott ist sein Hirte. David war selber einmal Hirte. Und vielleicht hat David gerade dieses Bild vor seinen Augen, als er diesen Psalm schrieb, überträgt dieses Bild auf sich selbst und sagt: Der Herr ist mein Hirte. Ich muss bei diesem Psalm allerdings ein wenig schmunzeln. Vielleicht geht es euch auch so. Wie? König David vergleicht sich mit einem Schaf? Also Schafe sind nicht gerade die Tiere, denen man Intelligenz und Klugheit nachsagt. Ein Schaf, das auf sich allein gestellt ist, kann eigentlich nicht überleben. Aber so erlebt David sich selbst, der Gott als seinen Hirten ganz angewiesen ist. David wusste von Kind auf, was es bedeutet, ein Hirte zu sein. Früh lernte er, die Schafe seines Vaters zu hüten. Er wusste genau, wovon er sprach, als er dichtete: Der Herr ist mein Hirte. Und wir dürfen heute wissen, dass Jesus dieser gute Hirte ist. Jesus sagt von sich selber: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Wir dürfen und müssen also diesen Psalm auf Jesus als unseren Hirten beziehen. Liebe Zuhörer, du kannst dir also sicher sein, dass Gott immer an deiner Seite ist, dich führt und für dich sorgt, wie ein Hirte seine Schafe. Der Herr ist mein Hirte, sagt David und macht gleich eine steile Vorlage, setzt mit einer wahrhaft kühnen Behauptung fort, mir wird nichts mangeln. Die Schafe wissen instinktiv, dass ihr Hirte sie dahin bringen wird, wo sie eine Weide finden. Sie machen sich also keine Sorgen um das, was sie am nächsten Tag fressen werden. Ja, Jesus ist mein guter Hirte, er wird mich führen, mir wird nichts mangeln. Das geht zu Herzen. Aber was sagt mein Kopf dazu? Fehlt mir wirklich nichts? Und wie geht es euch, liebe Gemeinde und liebe Freunde? Fehlt euch auch nichts? Ich würde sofort einwenden und sagen, David, hast du dich damit dieser Aussage nicht ein wenig zu weit aus dem Fenster gelehnt? Musst du nicht das Ganze ein wenig relativieren? Es gibt sehr viele Momente in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, dass es mir gehörig mangelt. Oft fehlt mir die Zeit, manchmal die Gesundheit, nicht selten Zuwendung oder auch einfach Einsicht und Geduld. Vielleicht fehlt mir auch der Fleiß oder die Disziplin. Wiederum anderen fehlt eine Ausbildungsstelle oder eine Arbeitsstelle oder vielleicht die Anerkennung für die gute Arbeit, die ich leiste. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wirklich? Man will fast verzweifelt ausrufen, also das stimmt doch so nicht ganz. Oder ist es vielleicht nur etwas, was König David so erlebt hat? Vielleicht gilt das nur für ganz fromme Menschen, so wie eben König David es war. Ich denke, dass auch König David unerfüllte Wünsche hatte. Auch David litt Mangel in seinem Leben. Doch der entscheidende Unterschied ist, dass Jesus mitten im Leben und auch Geschehen meines Alltags mit mir sein will. Das ist der entscheidende Unterschied. David erkennt, dass Jesus immer, dass Gott, sein guter Hirte, immer mit ihm ist. Und Gott kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Vertrauen wir Jesus, unserem guten Hirten, der meine Ängste, aber auch meine Wünsche kennt und alles viel besser einordnen kann. Jesus gibt uns das, was wir auch wirklich brauchen und nicht immer das, was wir glauben zu meinen, es haben zu müssen. Schauen wir einfach unsere Kinder an. Gute Eltern lieben ihre Kinder und sie werden ihren Kindern alles geben, was sie fürs Leben brauchen und damit sie eine erfüllte Kindheit haben. Nicht unbedingt das, was die Kinder sich immer wünschen. Also noch mehr Schokolade, noch mehr Süßigkeiten und vielleicht ein Motorrad und abends länger aufbleiben und ein Handy, damit sie ständig YouTube-Videos anschauen können. Das wäre nicht gut für sie und manches wäre auch überflüssig. Wie viel mehr will Jesus, unser guter Hirte, uns ein erfülltes Leben schenken? Paulus schreibt an die Römer, Römer 8, Vers 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? In allen Herausforderungen meines Lebens kann ich darauf vertrauen, dass Gott mit mir ist und mir auch alles gibt, was ich wirklich auch brauche, sowohl geistlich als auch materiell. Gott wird mich versorgen. Mir wird nichts mangeln. Dies drückt Gottes Fürsorge aus, aber auch mein Vertrauen Gott gegenüber. Jesus ist der Hirte, ich bin sein Schäflein. Ich kann meinem guten Hirten vertrauen, dass ich bei ihm nicht zu kurz kommen werde. Er sorgt für mich. Mir wird nichts mangeln. Mag sein, dass ich nicht alles habe, was ich mir wünsche, aber mangeln wird mir nichts, was mir wirklich notwendig und heilsam ist. Ich habe alles und sogar noch mehr als genug. Nicht, weil ich etwa viel Geld habe oder eine gute Gesundheit habe und so weiter. Nein, nicht deshalb, sondern weil der Herr mein Hirte ist. Auch wenn ich von all den anderen Dingen nichts hätte, würde ich trotzdem keinen Mangel leiden. Es gibt nichts, das mich reicher machen könnte, als das, was ich schon in Jesus bin, meinem Hirten. Und letztendlich zählt auch nur das, was er, also mein guter Hirte, in mir und durch mich tut. Wenn ich diese Perspektive klar bekomme, dann kann ich auch angesichts der Dinge, die in meinem Leben vielleicht mir nicht so gut gefallen, zuversichtlich aussagen, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, sagt David. Und die Folgen daraus werden in den folgenden Versen nun beschrieben. Vers 2. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Noch einmal hier so ein Hinweis darauf, dass Gott für mich sorgen wird. Er meint es wirklich gut mit mir. Er wird mich gut führen. Schafe sind mehr als jedes andere Tier auf die Fürsorge des Hirten angewiesen. Sie sind wirklich dumm. Anders kann man es nicht sagen. Sie sind wirklich dumm und fressen einfach alles, was ihnen vor die Mäuler kommt. Und der gute Hirte muss daher im Voraus die Weide aussuchen und die gefährlichen und giftigen Pflanzen ausreißen, damit die Herde eben keinen Schaden nimmt. Die saftig grüne Wiese ist der Platz, wo das Schaf alles findet, was es zum Leben braucht, zum Wachsen und auch zum Gedeihen. Wir können unter der grünen Aue das Wort Gottes verstehen. Es ist immer frisch und ergiebig. Das Evangelium ist die rechte Nahrung für das Herz. Und ich habe mich gefragt und will auch diese Frage weitergeben. Wo weiden wir? Was fressen wir alles in uns hinein? Über gesunde Ernährung wissen wir einigermaßen Bescheid, also wenn wir in der Küche Essen zubereiten. Aber was ernährt meine Seele und meinen Geist? Fressen wir wie ein Schaf unbedacht alles, was uns vor die Augen, vor die Ohren kommt, in uns hinein? Was lesen wir oder nehmen wir über unsere Smartphones alles so zu uns auf? Diese Frage muss ich mir selber stellen. Und ich merke, dass ich sehr oft zum Beispiel Nachrichten lese, was so alles in der Welt passiert, aber es ist keine wirklich gute Nahrung für meinen inneren Menschen, der dadurch nicht satt wird. Und vielleicht leiden wir auch deshalb manchmal Mangel, weil nicht Jesus mein Hirte ist, sondern jemand anders. Weil wir auf falschen Auen und falschen Wiesen weiden. Weil nicht Jesus, der gute Hirte, mein Versorger ist, sondern jemand anders oder etwas anders. Zum Beispiel das Fernsehen, das Instagram, das YouTube und die Influencer, die da so auftreten und mich auf ihre Weide führen wollen, wie zum Beispiel 10 Schritte zum erfolgreichen und gelungenen, ruhigen Leben. Also kein Wunder, wenn es mir dann an vielen Stellen mangelt, sowohl an Liebe, Geduld, Sanftmut, aber auch materiell, dass ich das Gefühl habe, mir fehlt irgendwas. Jesus will uns dagegen auf eine saftig grüne Aue führen. Wörtlich steht da, er lässt mich auf grüner Aue liegen und ruhen. So steht es eigentlich wörtlich. Habt ihr schon mal gesehen, dass sich ein Schaf auf der Weide hinlegt und ausgeruht hat? Also ich habe das noch nicht gesehen. Sie sind ja ständig in Bewegung und ständig am Fressen, die Schafe, aber das gibt es tatsächlich. Und zwar dann, wenn ein Schaf absolut frei von Angst ist, absolut frei und absolut satt ist, absolut frei von Störenfrieden und Spannungen ist, dann legt sich das Schaf auf die Weide und es kann sich ausruhen. Und genau das will der gute Hirte uns geben. Er will uns versorgen, uns Geborgenheit und Ruhe geben. Wir laufen dagegen immer im Leben irgendwie hin und her, um ja nichts im Leben zu verpassen. Dabei will Jesus uns ja alles geben und das volle Leben geben. Wir haben ja auch noch nie gesehen, dass ein Schaf mit dem Terminkalender zum Hirten gekommen ist und gesagt hat, lieber Hirte, wir müssen jetzt weitergehen, denn da drüben ist das Gras grüner als hier. Haben wir noch nicht gesehen. Der Hirte weiß besser, wo das grüne Gras ist. Der Hirte weiß am besten, was sein Schaf gerade braucht und wo die grüne Aue ist. Ich will uns alle dazu ermutigen, uns von Jesus versorgen zu lassen. Jesus spricht in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Betrachten wir die stille Zeit mit der Bibel, den Gottesdienst, die Bibelstunden, die Gebetsstunden, die Singstunden und so weiter, wieder ganz neu als Nahrung für mich, als grüne Aue, auf die Gott mich führen will. Aber nicht nur das, Jesus sagt von sich selbst in Johannes 6, Vers 48, ich bin das Brot des Lebens. Es geht nicht nur um das stumpfe Lesen der Bibel, es geht darum, dass wir Jesus aufnehmen, dass er inwendig in uns lebt. Es geht immer um eine Beziehung, und zwar eine Beziehung zu Jesus als unserem guten Hirten. Dann sind wir auf der wahren grünen Aue, die zum Leben führt. Weiter heißt es in Vers 2, und führt mich zum frischen Wasser. Auch das Wasser ist wichtig. Schafe können wie auch alles andere Leben auch nur wachsen, wenn sie auch Wasser zum Trinken haben. Und um ihren Durst zu stillen, trinken Schafe dann auch aus jedem schmutzigen Loch, Wasserloch, in dem auch Ungeziefer und Krankheiten lauern. Nur der gute Hirte kann sie davor bewahren. Und der gute Hirte weiß und der gute Hirte will auch uns zum frischen Wasser führen. David sagt, er führt mich zum frischen Wasser. Wir alle haben diesen inneren, ganz tiefen Durst nach Leben. Doch diesen Durst kann nur Gott stillen. Doch wie oft versuchen wir, diesen Durst ohne Gott zu stillen? So viele Menschen laufen nicht nur mit einer ausgetrockneten Kehle umher, sondern auch mit einer ausgetrockneten Seele und wissen nicht, dass der gute Hirte sie zum frischen Wasser führen will. Er kann unseren Lebensdurst stillen. Er will dir und mir ein sinnerfülltes Leben schenken, trotz vielleicht unerfüllter Lebenswünsche. Jesus, der gute Hirte, sieht unseren Lebensdurst und er lädt uns ein. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Der gute Hirte ist selbst die Quelle für das Lebenswasser, die Quelle für echtes Leben. Die grüne Aue ist groß, der gute Hirte, der gute Hirte uns anbietet, und die Quelle des lebendigen Wassers ist unerschöpflich. Wenn ich mich von Jesus führen lasse, komme ich nicht zu kurz. Er versorgt mich nicht nur, nein, er reißt auch die Wurzel der Bitterkeit aus, er räumt die Steine des Unglaubens aus dem Weg und bepflanzt meinen Herzensboden, damit er gute Frucht bringt. Der Hirte weidet uns auf grünen Auen und führt uns zu stillen Wassern. Dieses Bild ist auch ein Bild für das Leben. Jesus ist selbst das Leben. Die grüne Aue ist das Wort Gottes, das immer fort grün ist, erblüht und voller Kraft ist, wenn wir es essen und wiederkäuen. Die stillen Wasser können auch als Bild für das Wirken des Heiligen Geistes hier gesehen werden. Sein Wasser reinigt, es erfrischt und macht unser Leben fruchtbar. In Vers 3 heißt es dann weiter, er erquickt meine Seele. Ich verbinde mit Erquicken zur Ruhe kommen, sich geborgen wissen, rundum zufrieden sein. Schafe sind sehr ängstliche Tiere, sie sind ständig in Unruhe. Ein Schaf lässt sich erst dann nieder und legt sich hin, wenn es wirklich frei von jeglicher Angst ist. Der Hirte sorgt sich darum, dem Schaf dieses Umfeld zu bieten, damit es zur Ruhe kommt. Liebe Gemeinde, wenn wir mit Kummer beladen sind, dann kann Jesus uns wieder aufrichten, unser guter Hirte. Wenn wir gesündigt haben, dann reinigt er uns. Wenn wir schwach sind, dann stärkt er uns. Wenn wir voller Sorgen sind, dann sorgt er für uns. Wenn wir trauern, dann tröstet er uns. Wenn Schwäche uns beugt, dann stärkt er uns. Das ist unser guter Hirte, der unsere Seele erquickt, wie es David hier schreibt. Sage dir immer wieder, dass Jesus dir helfen wird und du wirst sehen, dass er es auch tun wird. Du erlebst dann Zeiten der Erfrischung und Stärke, wenn du zu Gott kommst. Im Moment der Erschöpfung und Unruhe gibt er dir Frieden und innere Ruhe. Liebe Gemeinde und liebe Freunde, sind wir niedergeschlagen? Spüren wir, dass wir geistlich Ebbe haben? Bitten wir unseren guten Hirten, dass er uns neues Leben gibt, dass er uns belebt, damit unsere Seele wieder erquickt wird. Führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen, heißt es dann weiter. Schafe sind absolut hilflos. und auch orientierungslos. Wenn ein Schaf sich verirrt und der Hirte es nicht vermisst, es sucht und ihm wieder auf die Beine hilft, ist es dem Tod preisgegeben. Der gute Hirte führt mich auf einem Weg, auf dem ich nicht zu Fall komme. Liebe Gemeinde und liebe Freunde, kennen wir den Unterschied zwischen einem Kuhhirten und einem Schafhirten? Der Kuhhirte muss seine Tiere treiben, der Schafhirte führt sie. Das heißt, er geht voran und die Schafe folgen ihm auf seinem Weg. Schafe sind nicht nur sehr ängstlich, sondern auch absolut orientierungslos. Ohne einen Hirten laufen die Schafe irgendwohin auf irgendwelche Abwege und irgendwelche Abgründe und verlaufen sich und finden nie wieder mehr zurück. Oft glauben wir zu wissen, welcher Weg für uns gut ist, welcher Weg für uns der richtige ist. Ich weiß doch besser, was ich tun muss. So sagen wir oft, nicht wahr? Und so sind wir wie sture Schafe, die nicht einsehen wollen, dass wir etwas ändern müssen. Der Psalm lädt uns ein, dem guten Hirten zu vertrauen, dass er uns auf rechter Straße führen wird. Er kennt den Weg besser als wir. Ich finde es so schön, dass unser Hirte Jesus uns vorangeht. Er treibt uns nicht an mit einem Stecken von hinten, ja, oder mit vielen Gesetzen und Vorschriften, sondern er ist uns vorangegangen und hat uns damit ein gutes Beispiel hinterlassen, dem wir folgen sollen. Und das setzt natürlich voraus, dass wir gehorsam sind. Liebe Zuhörer, Jesus wird dich auf rechter Straße führen. Jesus leitet dich auch durch schwierige Entscheidungen hindurch und zeigt dir den richtigen Pfad, auf dem du gehen kannst, auch wenn du dich unsicher fühlst. Du kannst darauf vertrauen, dass er dir immer den besten Weg zeigen wird. Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Es ist merkwürdig, auch wenn wir Jesus auf dem rechten Weg folgen, wie es ja im Vers davor heißt, schließt das nicht aus, dass wir auch manchmal durch das finstere Tal müssen. Ein finsteres Tal ist ein düsterer Ort. Es ist kalt, es ist dunkel, es ist feucht. Der Weg ist steinig und schwer. Zu beiden Seiten die felsige Bergwand, die einen zu erdrücken scheint. Durch ein finsteres Tal gehen wir ungerne. Es sind Täler der Zweifel und der Anfechtung, der Angst und der Einsamkeit, des Leids, der Krankheit und des Todes. Die dunkle Wegstrecke an sich ist noch nicht das Unglück. Es ist eher ein Zustand der Unsicherheit und der Ungewissheit, eine Zeit der Zweifel und der Fragen. Es ist die Methode des Feindes, uns im finsteren Tal Gedanken des Zweifels einzustreuen. Gedanken wie, meint es Gott wirklich gut mit mir? Wenn Gott da wäre, warum greift er da nicht ein? Hört er mich? Gibt es ihn überhaupt? Und wir rufen voller Verzweiflung aus, Gott, wo bist du? Doch wir bekommen keine Antwort. Das Einzige, was wir hören, ist dieses unheimliche Echo, wo bist du, wo bist du, wo bist du, das immer leiser wird und dann irgendwo mal vom finsteren Tal verschluckt wird. Wir haben den Eindruck, Gott hat mir den Rücken zugekehrt und wir fühlen uns einsam, alleine und verlassen. Ich bin so froh, dass die Antwort auf all unsere Zweifel so prompt kommt. David sagt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Liebe Gemeinde, das ist keine Vermutung oder ein Gefühl, sondern eine Feststellung. Denn du bist bei mir. Oft geht es mir so, dass ich Gottes Gegenwart fühlen will, aber ich fühle nichts. Wie gut ist es, dass David nicht sagt, ich fühle, dass du da bist. Nein, sondern du bist da. Das ist die Wirklichkeit, daran halte ich mich fest. Das steht fest. Und ich erkenne dann vielleicht manchmal erst in der Rückschau, Gott kehrte mir den Rücken zu, um mir voranzugehen, voran durch das finstere Tal. Im finsteren Tal vollzieht sich etwas ganz Erstaunliches. Bisher redete David von Gott in der dritten Person. Also er weidet mich, er erquickt mich, er führt mich und so weiter. David erfährt Gott wie ein Schaf seinen Hirten. Fürsorglich, aber doch irgendwie fremdartig. Er hat alles, was er braucht, und doch ist Gott so fremd und unbegreiflich. Doch nun passiert im finsteren Tal das Erstaunliche. Plötzlich wird das Verhältnis inniger. David wechselt vom Er zum Du. Auf einmal heißt es nicht mehr, er ist bei mir, sondern du bist bei mir. Aus dem Unpersönlichen wird ein persönliches Verhältnis. Scheinbar bringt dieses finstere Tal den Beter näher zu Gott. Liebe Gemeinde und Freunde, vielleicht haben wir auch diese Erfahrung gemacht, dass wir im Nachhinein feststellen mussten, dass Gott uns in so manch dunkler Stunde näher war als sonst. Und vielleicht finde ich dann eines Tages zum Gebet, lieber Vater im Himmel, auch dieses finstere Tal war von dir gewollt. Die Durststrecke hat mich näher zu dir geführt und mir meine Abhängigkeit von dir gezeigt, meinem Gott, meinem guten Hirten. Danke, dass du bei mir bist. Die Aussage, du bist bei mir, ist die Mitte des Psalms. Der Psalm beginnt mit dem Wort Herr und endet mit dem Wort. Und in der Mitte, genau in der Mitte steht, du bist bei mir. Im Hebräischen stehen vor dieser Aussage, also du bist bei mir, 26 Wörter und danach stehen ebenfalls 26 Wörter. Also du bist bei mir ist genau die Mitte. Und die Zahl 26 steht auch für der Herr. Also allein schon der Aufbau sagt, was die Kernaussage des Psalms ist, nämlich der Herr ist mit mir. Und wie Gott mit mir ist, das wird dann eben in den Versen davor und danach beschrieben. Liebe Zuhörer, der Herr ist mit dir. Sei dir immer gewiss, gerade in schwierigen Zeiten, und sprich dir selber immer zu, der Herr ist mit mir. Das ist die Wirklichkeit. Warum ist es wichtig, dass wir diese Wirklichkeit immer wieder aussprechen? Ganz einfach, weil die Nähe Gottes die Wirklichkeit verändert. Mit meinem Hirten an meiner Seite verliert die finstere Schlucht all ihre Gefährlichkeit und all ihre Bedrohung. Deshalb sage dir immer zu, der Herr ist mit mir. Das ist natürlich ein Trost. Auch der Stab von unserem Hirten ist ein Trost. David sagt, dein Stecken und Stab trösten mich. Mit dem Stab verteidigt der Hirte seine Schafe vor wilden Tieren, gerade in finsteren Tälern, wo es eng und dunkel ist. Oder wenn ein Schaf in ein Loch gefallen ist, holt der Hirte mit seinem Stab es wieder heraus. Liebe Zuhörer, unser Herr Jesus wird die Seinen vor den Gefahren der Welt bewahren. Jesus sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Er beschützt dich und mich, damit wir dem Feind nicht zur Beute werden. Gott ist für uns. Wer kann gegen uns sein? Sein Stab schützt uns vor allem, was uns schaden könnte. In schwierigen Zeiten kannst du auf seine Fürsorge und auf seinen Schutz vertrauen. David fährt fort mit seinem Psalm und auf einmal, ja, ich weiß es auch nicht wie, sind wir durch das finstere Tal hindurchgegangen. Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Mit einmal ist alles anders. Luft, Licht, viel Platz, kein enges und kein finsteres Tal mehr. Aber auch keine grüne Aue mehr und auch kein frisches Wasser mehr, sondern ein gedeckter Tisch. Du bereitest vor mir einen Tisch. Das klingt gerade so, als ob ein Diener das Tischtuch ausbreitet, die Tafel festlich schmückt und ein friedliches Fest beginnt. Und das alles in einem tobenden Kampf, im Angesicht meiner Feinde. Feinde wie die Zeit und die Hast des Tages, der Leistungsdruck und die Sorgen des Alltags, die Anfechtungen im Glauben und ganz bestimmt auch der Kampf gegen die Sünde um ein geistliches Leben vor Gott in dieser Welt. Und auf diesem Kampfplatz beschreibt David ein Bild der Ruhe. Der Feind steht vor der Tür, aber Gott bereitet mir einen Tisch zu. Wie auf diesem Bild ganz schön veranschaulicht mit den Katzen, die dem Eichhörnchen nichts tun können. Es kann in Ruhe essen. Wie wunderbar ist dieser Friede, den Gott seinen Kindern schenkt, sogar in den schwersten Lagen. Liebe Zuhörer, Gott bereitet dir einen Tisch zu. Wenn du am Montagmorgen, also morgen früh aufstehst und nur denkst, oh nein, die ganze Arbeit, wie soll ich das schaffen? Oder die Kollegen auf der Arbeit, die sind so mies zu mir, ich halte das nicht mehr aus. Dann musst du wissen, Gott hat dir für diesen Tag einen Tisch zubereitet. Sage es dir immer wieder. Gott hat mir im Angesicht meiner Feinde einen Tisch zubereitet. Warum? Weil das die Wirklichkeit ist. Und wenn ich diese Wirklichkeit immer wieder ausspreche, dann wird sie meinen Alltag prägen. Ich werde erfahren, wie Gott mich in all den Herausforderungen trägt und mir seinen Frieden schenkt. Und wieder dieses vertraute Du. Du bereitest mir einen Tisch. Auf der anderen Seite war da noch das Schaf und auch der Schäfer, vertraut und doch irgendwie unbegreiflich. Nun wie ein Mensch seinesgleichen, wie ein Gast und Gastgeber von Angesicht zu Angesicht. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Was mir hier auf der anderen Seite geboten wird, ist weit mehr als nur Gras und Wasser. Es ist ein gedeckter Tisch und ein überfließender Becher. Außerdem ein parfümiertes Öl zur Körperpflege. Und dieses Öl galt im Orient als Zeichen der Gastfreundschaft. Es ist unfassbar. Gott als Wirt dient mir. Er deckt mir den Tisch und schenkt mir voll ein. Gott will mich beschenken. Er will sich selbst mir ganz schenken. Das Öl steht aber auch für den Beistand des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist aber auch unser Tröster. Er ist auch unser Lehrer, der in uns auch die Frucht des Geistes bewirkt und uns immer wieder erneuert. Wir sehen, Gott als Gastgeber beschenkt uns überreich. Der Becher fließt über. In den Becher passt nichts mehr rein, aber Gott schenkt trotzdem weiter ein. Gott ist so großzügig zu uns. Wir kommen zum letzten Vers. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der Schluss weist nach vorne. Er lenkt unseren Blick in die Zukunft. Jetzt gibt es kein Aufbrechen mehr, denn ich darf bleiben. Ich darf wissen, dass mein Leben mit und bei diesem Hirten eine Zukunft hat. Egal, wo der Weg hinter dem Hirten herführt, egal, wo es durchgeht, Gutes und Barmherzigkeit folgen mir nach. Nicht nur gelegentlich, nein, sondern mein Leben lang. Der Segen Gottes ist über mir, begleitet mich. Mein Leben darf in ein Leben in der Kraft Gottes sein. Liebe Gemeinde, David ist durch viele finstere Täler gegangen. Wie groß war jetzt die Versuchung und auch die Gefahr des Verbitterns, alles negativ zu sehen? Wie leicht hätte er resignieren können und sagen können, das Leben ist so schwer. Leid und Kummer werden mir folgen mein Leben lang und ich werde immer geplagt sein. Das könnte David ja auch sagen. Nein, David weiß, dass sein Leben ein gutes Ende nehmen wird, weil der gute Hirte ihn in das Haus Gottes führen wird, in die Gegenwart Gottes. Und David blieb im Hause des Herrn, das heißt in der Lebensgemeinschaft mit ihm. Und das ist auch das Ziel dieser ganzen Wanderung. Der Weg geht über die grüne Aue, auf die rechte Straße, durch das finstere Tal, zum gedeckten Tisch, und nun in das Haus des Herrn. Hier in der Gegenwart Gottes ist die Gemeinschaft ungestört und ich muss auch nirgendwo fort. Hier in seinem Haus darf ich bleiben, in der Lebensgemeinschaft mit Gott. Liebe Zuhörer, bitte nimm das auch für dich ganz persönlich in Anspruch. Sage für dich, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn